Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Und zwar der Podcast-Folge von Mailand Sanremo, Lennart.
Ja.
Die haben wir ja versprochen.
Genau. ich habe da einen heißen Tipp. Also ich glaube, Pogacar stürzt, gewinnt aber trotzdem. Und das auf einem gebrochenen Rahmen. Junge. Also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen utopisch, aber wäre so mein Guess.
Nur so ein Gefühl.
Nur so ein Gefühl, ja.
Ich würde mal drauf wetten. Die Quoten sind wild wahrscheinlich.
Ja, schön. Okay. Dann machen wir es jetzt im Nachhinein. alles wie erwartet, würde ich sagen. Vielleicht erstmal zum heutigen Thema, vielleicht sieht man es auch in der Podcast. Im Folgentitel schon, je nachdem, was du da wieder hinzauberst. Nach mittlerweile 5 Cappuccino heute und sehr viel Koffein kam, glaube ich, unterbewusst dann auch nochmal die Idee, über Koffein zu sprechen.
Was macht das eigentlich?
Was macht das eigentlich und darf man so viel davon konsumieren? Im sportlichen Bezug vorher natürlich nochmal den Recap, was in den letzten 2 Wochen passiert ist, sportlich.
Ja.
Da gab es ja auch so einige Radrennen. Das ist irgendwie eine coole Zeit, weil man kann eigentlich immer den Fernseher einschalten und irgendwas läuft.
Findest du es eine coole Zeit? Also ich habe so ein FOMO und so ein Stress irgendwie. Ich muss richtig immer als Blog-Periodisierung die Rennen nacharbeiten teilweise.
Ja, verstehe, was du meinst. Ich sehe tatsächlich auch weniger Rennen live. Also ich habe weniger Rennen live in den letzten 2 Wochen gesehen. Mailand Sanremo ist eins davon, was ich eigentlich live gucken konnte. Ja. Und das wollte ich auch nicht riskieren, dass man da gespoilert wird.
Ja, das stimmt.
Aber wo fangen wir eigentlich chronologisch an? Lass uns mit dem Wichtigsten dann tatsächlich anfangen, Mailand Sanremo.
Anderes sportliche Highlight. Ich habe einen Kom von dir geklaut.
Oh. Habe ich dich gefragt, wo das war? Ah, nee, ich habe geguckt, wo es war.
Ja, und? Willst du noch haben wollen?
Brauche ich nicht mehr.
Okay.
War eh schon.
Okay, Leute, also wir halten es kurz fest. Ein 35 Sekunden kommen von Lennart geklaut. Ich würde auch bezweifeln, dass du das mal eben so nochmal holst, weil ich war schnell.
Ich war stark.
Doch, probier's.
Ja, ich krieg das relativ schnell wieder, weil ich deine Fahrt einfach flaggen werde. Ja, meine anderen
sein. Ja, mein Kom geklaut.
Fitfile manipuliert. Okay,
ja. Fair enough.
Apropos so Fitfile und Kom, da fällt mir noch ein.
Ja.
Ich glaube, es ist jetzt so, dass man bei Ruby-Fahrten irgendwie auch in Strava-Segmenten teilweise vorkommt. Zum Beispiel auf der Abfahrt vom Putsch. Ja, also ich habe das gesehen, ich habe da mal die Abfahrtszeiten mir angeguckt und da ist so einer gewesen und das war eine Ruby-Fahrt. Und da frage ich mich jetzt, hat der das irgendwie special hingekriegt, um die Fahrt da hochzuladen? Ist das mittlerweile möglich? Es konnte auf gar keinen Fall auch eine echte Fahrt gewesen sein. Und das war, glaube ich, auch als Ruby-Fahrt markiert oder so. Ja, wenn das jemand weiß, meldet euch.
Kann man Ruby-Fahrten markieren und flaggen? Weil es kann nicht sein, weil, ich sag mal, eine Abfahrtskomm auf der Rolle zu holen, ist schon frech.
Ist schon frech. Ich glaube, da stürzen relativ wenige Leute und das ist unfair.
Das würde ich unfair. Das Fahrlinie auch wirklich nicht Thema.
Ja, und auch das Geile ist, wie ist denn das dann eigentlich, wenn du so diese, das ist ja alles abgefilmt und dann ballerst du dann da, wenn du da richtig auf der Rolle richtig reinlatscht und dann da die ganze Zeit 500 Watt knallst, dann scheppert dein Avatar dann mit 82 km/h um so eine langgezogene Linkskurve und rutscht nicht weg oder was?
Ja. Wahrscheinlich. Also so ein bisschen wie bei Swift ja auch. Dann hast du auch dann Aerotag, fährst 100 km/h, dann kommt die Linkskurve, dann klappt der einmal um, richtet sich wieder auf und gut ist.
So maximalen ist Grip auf Vollgummireifen wird das einfach mal der Kom geholt. Also es ist jetzt nicht der Kom, den der hat,
so ein bisschen
aber es ist
wie
zu schnelle Zeit.
So ein bisschen wie Rosa Klöser in der letzten Kurve von ihrem Mailand Sanremo. Da kommen wir gleich
brutale Überleitung, Junge. Hey, erzähl doch. Fangen wir mit Frauenrennen an.
Okay.
Ich habe eingeschaltet, da war schon Chaos.
Ah, okay. Also Chaos, Abfahrtschaos, Cipressa oder
ich
Chaos?
Ich habe im Prinzip eingeschaltet und dann ging es schon, ich glaube, Richtung Poggio, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und davor ist ja der Sturz passiert, den man da auch gesehen hat. Ja. Der war krass. Also im Prinzip war es krass. Es fallen 2 Fahrerinnen über die Leitplanke in so eine Einfahrt rein.
Ja.
Aber die erste, die Wismar-Fahrerin, die mit dem Rad fliegt, die steht halt sofort wieder auf und guckt so, ja, okay, könnte ich das hier weiterfahren? Die gibt so gar keinen Shit. Die hat natürlich irgendwie...
Die hat einfach einen kompletten, richtig smoothen Salto gemacht.
Genau. Die ist einfach ein bisschen besser. Und bei der anderen Fahrerin muss ich echt sagen, boah, das war echt krass, weil die landet ja im Prinzip so auf dem Rücken und da geht so die komplette Energie weg. Also der wird komplett gebremst, der Sturz.
Ja, das hat korrekt gesehen, dass direkt alles vom Asphalt absorbiert wurde. Du siehst richtig, wie der Körper halt auf dem Boden leider so aufarbeitet. Mhm. Deborah Silvestri von Laboral Kucha, Fundación Euskadi.
Schafft da wurde die mal Kurve wieder ein Name richtig weggemetzgert.
Von Laboral. Und
von L'Oreal Euskadi.
Schafft es halt nicht in der Kurve, als Kasia weggerutscht ist. Und die hat es eigentlich auch so ein bisschen, also ich habe mit Rosa diskutiert, hätte Rosa die letzte Kurve nicht ganz so noch retten können, dann wäre sie wahrscheinlich ähnlich gestürzt wie Kasia. Die ist nämlich in die Kurve rein. Und eigentlich, ich habe mit Rosa viel diskutiert, wir haben uns das angeschaut, Kasia hätte wahrscheinlich die Kurve vielleicht gepackt, aber ich glaube, die hat in der Kurve angefangen, den Anker zu ziehen, weil sie Respekt davor hatte und super schnell auch reingefahren ist. Sie ist dann Hinterradrutsch leicht weg, kommt dann halt in Schräglage aufs Vorderrad und kriegt dann diesen typischen Crit-Drama-Instagram-Sturz, wenn du halt schon in leichter Schräglage Momentum aufs Vorderrad bekommst, über den Lenker drüber gehst. Mhm. Also eigentlich, dieser Sturz, ich sag nicht, dass er unnötig war, auf keinen Fall, die geht halt brutal schnell da rein, ich würde im Leben nicht so heftig wahrscheinlich eine Kurve kommen, aber während der Kurve hätte es vielleicht geklappt, hätte sie nicht gebremst, aber ich verstehe auch, warum sie es getan hat. Und dadurch stürzt sie dann halt und nach der Kurve stehen zu bleiben, ist halt natürlich auch super schwierig für alle Fahrer, die dahinter kommen.
Ja.
Und dann gab es halt diese unglückliche Verkettung der nächsten Stürze, ja.
Ja, das ist dieser Moment, wo du auch dann siehst bei einigen Fahrern, die am Boden liegen, wenn die merken, ah, shit, da kommen noch mehr. Und dann so panisch, das hat, glaube ich, jeder, der schon ein Rennen fährt, mal so gehabt, wenn du so liegst in so einem Haufen Carbon oder sowas, dann merkst du, scheiße, Alter, da kommen jetzt noch viel mehr und ich muss hier weg.
Ich muss hier weg, genau, das ist es halt. Das ist dein typischer USA-Sturz in Chicago, wo wo du erst noch so diese Wiese hechtet.
Ja.
So, da kommt noch
weg.
Was. Weg! Die zweite Welle. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, die Deborah Silvestri hat, glaube ich, im Kopf hat 5 Rippen gebrochen bei diesem Sturz. Mhm. Also die war dann auch bei Bewusstsein, die hat dann ins Krankenhaus gebracht. Soweit okay für das, was passiert ist. Und ja, keine Ahnung, jetzt können wir groß diskutieren über Maßnahmen, weil es halt, ich sag mal, die Abfahrten sind ja schon mittlerweile ein bisschen besser gekennzeichnet, aber Milan Sanremo hat halt immer das Potenzial, dass die zwei Abfahrten, Cipressa und Poggio, immer super viel Druck drauf sind, super viel Pressure. Und Rosa meinte so auch mal im Gespräch danach, ja, vielleicht einfach auch so große Matratzen aufbauen, dass das schon ein bisschen nach mehr aussieht in so einer Kurve, dass du da nicht so voll reinhackst. Weil klar, das ist halt Druck drauf, aber die fahren auch alle so, dass sie es provozieren irgendwie. Und dass dann halt so eine Art Warnsignal noch mehr reinpackt in diese Abfahrten, weil alles sich so ein bisschen auf diese letzten zwei Anstiege und Abfahrten konzentriert.
Boah, ich glaube, das macht es am Ende noch schlimmer. Wenn du dann das Gefühl hast, ah ja, da ist ja noch was, die Landung wäre ja weich, wenn ich stürze, dann nimmst du vielleicht noch mehr Risiko.
Aber das ist so die, dass
wenn
du so fettes,
Beispiel,
gelbes, rotes Schild hast.
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in so einer kompletten Motorradmontur irgendwo bergab fahren würdest, würdest du, glaube ich, nochmal ganz anders abfahren. Also je mehr, also psychologisch, je mehr Safety-Sachen da sind, desto schlimmer könnte es theoretisch auch werden.
Aber, ja, okay, verstehe, was du meinst.
Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, das hier auszudiskutieren, was die Safety-Maßnahmen angeht. Grundsätzlich, die fahren halt am Limit. Und das ist das, was das Rennen so spannend macht. Die Stürze wollen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Und was ich interessant finde, ist, dass die zwei Rennen, Männer- und Frauenrennen, halt irgendwie so komplett unterschiedlich waren, gefühlt. So von, wie groß die Gruppe ist, die in den Poggio reinfährt, oder wie lange die Gruppe auch zusammenbleibt. Letztendlich kommt am Ende auf der Zielgeraden, sieht es relativ ähnlich aus.
Ja.
Aber ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel der Poggio, gut, ich weiß gar nicht, ob man das Feld viel gesehen hat am Poggio. Ich glaube, das hat man kaum gesehen bei den Männern. Bei den Frauen hat man es viel gesehen. Das war relativ ruhig, bis dann sich die Gruppe gelöst hat.
Ich glaube, faktisch kann das Feld nicht ganz ruhig am Poggio, aber auch bei den Männern gewesen sein. Auch wenn du es halt hin und wieder nur gesehen hast, weil erstmal klar, die haben vorne auch mal kurz verzögert.
Ruhig in Anführungsstrichen,
das
natürlich, wie immer.
Ja, genau. Also genau, das ist es halt. Also, ich habe vorhin ja schon ein bisschen verzögert, aber du hast ja auch kein großes Peloton, was da oben ankommt. Also, sind schon schnell und zügig gefahren. Und sonst würden sie auch die Gap hinten raus nicht so wieder ähnlich oder nah rankommen an die an Pitcock und Pogacar. Und klar, Van der Poel fällt zurück, ist in dieser Gruppe mit drin. Also die sind schon da schnell gefahren. Also das definitiv. Nicht kontrolliert und auf Sprint gefahren, aber halt schon so, dass halt die, dass manche halt es noch drüber schaffen. Das ist immer die große Frage. So, schaffst du es noch drüber oder eben nicht?
Ja. Ja, und dann muss ich sagen, beim Frauenrennen ist die Gruppe über die Gruppe löst. Hätte ich Kopecky ist nicht zugetraut. Also ich hätte es dir natürlich zugetraut, dass Lotto Kopecky ist. Ich dachte aber, die hat jetzt noch kein Ergebnis dieses Jahr, steht so unter Druck und möchte es jetzt doppelt und macht deswegen Fehler, aber das sie hat
sich
genau, die will es zu sehr. Und Noemi Rück ist, hat ja dieses Jahr schon mal ein paar UAE-Fahrerinnen düpiert, hat dieses Mal waren auch wieder zwei dabei. Die haben wahrscheinlich richtig Schiss gehabt schon wieder. Aber ich hätte gedacht, dass Noemi Rücks macht. Aber dann ist Lotto Kopecky im Sprint da extrem souverän hingekriegt.
Ist natürlich eine Korrektur vielleicht noch an der Stelle mit dem mangelnden Erfolg, weil wir schon so lange nicht gesprochen haben. Sie hat einen lockeren Kurs auch noch drei Tage vorher gewonnen. Deswegen, sie war schon in der Woche, ich sag mal, sie hat ein gutes Bein in der Woche.
Sie ist auf dem richtigen Weg, kann man sagen. Ja, hast du aber vollkommen recht.
Ja.
Sie hat Nockere gewonnen. Da kommen wir gleich noch zu den belgischen Rennen. Das fand ich auch relativ interessant. Eigentlich eine ganz coole Siegerin. Ich hätte jetzt UAE irgendwie, von UAE hatte ich dann am Ende da mehr erwartet beim Frauenrennen. Ja, mit zwei in der Gruppe. Und ich glaube, das musst du dann so ein bisschen anders machen, wenn du halt merkst, okay, die Gruppe kommt irgendwie durch. Dann musst du das zumindest mal irgendwie versuchen.
Vor allem mit dem Wissen, dass du eine Lotto Kopecky im Team, in der Gruppe mit drin hast oder halt Noemi Rück, so, da musst du halt irgendwas machen.
Ja, genau, das mit der Noemi Rück, das müsste eigentlich jetzt schon mal, die müsste eigentlich so ein Fahndungsfoto im Bus hängen. Und das müsste halt bekannt sein, dass die nicht gerade langsam ist.
Eingekreist.
Kriegen dann noch jemand aufs Podium, Puk Pietersen noch dabei gewesen, in der Gruppe, also insgesamt 5 Stück. Hinten gewinnt Wiebes den Sprint, also für SD Works ein relativ erfreulicher Nachmittag.
Voll. Ich war nur erfreut, dass die letzte Kurve, die angesprochene gerade, Rosa nicht komplett die Bande gescheppert ist. Hat sie selber gesagt, hat sich ein bisschen verschätzt. Also sie ist halt echt crazy rein. Wenn man sich das mal anschaut in der Wiederholung, guckt es euch gerne nochmal an, auch so ein bisschen so Frame by Frame. Die sollte voll Consoni halt fahren und ich glaube einfach, dass sie zu, also sie war halt einfach motiviert. Also sie war halt einfach so, here we go. Und Rosa, muss man sagen, kann auch gut um eine Kurve fahren, aber ich glaube, die hat einfach das ein bisschen zu, also die war ein bisschen overcooked, so ein bisschen im Finale. Dann, und ich habe auch zu ihr gesagt, ja, also selbst wenn du rumgekommen wärst, da kommt ja keiner mit. Also wenn du so um die Kurve auf Anschlag schepperst, hast du ja safe auch eine Gap nach hinten.
Und, klar, kannst du das halt machen wie früh. Das ist nicht so,
als wäre 50 Meter später das Ziel Meter.
Und das ist dann alles entscheidend. Aber insgesamt natürlich eine saustarke Leistung von ihr. Ich hatte das vorher gar nicht so wahrgenommen. Ist jetzt am Ende dann 32. geworden. War aber im Prinzip
danach halt
damit letzt aus der Gruppe. Also sagen wir, da sind halt 32 Leute mehr oder weniger im richtigen Finale des Rennens gewesen. Und es war schon, schon beachtlich.
Genau. Voll. Und das noch auf, muss man dazu sagen, Rosa auf einem Ersatzbike, also sie hatte dann ungefähr, was war das, 40 vor Ziel, 45 vor Ziel, einmal einen kleinen, wo Kofidis irgendwie mit involviert war und dann brauchten sie ein Ersatzrad. Habe ich nur gesehen, weil ich auf einmal gesehen hatte an dem Fit-Datei.
Power weg.
Das war Power weg, aber halt unglaubliche Geschwindigkeiten. Das Rad war auf dem Auto. Der Radcomputer,
so.
Ich glaube, die hat ein anderes Rad gehabt, ohne Rad. Und ich habe immer so gesehen, wie die einfach in der Abfahrt so 100 km/h. Und ich so, was? Achso, nee, okay.
Ruby.
Ja, genau, erstmal geflaggt wieder. Ja, ich glaube, da war ich kurz so, hä? Achso, jetzt verstehe ich das. Und dann ist er wieder rangefahren, war halt vom Timing nicht ideal. Man könnte so ein bisschen jetzt die Überleitung schaffen, was passiert, wenn man kurz vor Cipressa stürzt, siehe Pogacar.
Ach, herrlich.
Also Timing nicht ideal und dann, war es trotzdem ein ziemlich geiles Rennen. So, Pogacar.
Pogacar, ja. Ist, glaube ich, auch der erste gewesen, der gestürzt ist, wenn ich es so richtig gesehen habe. Aber
auch selten, ne? Also das haben wir letztes Mal Srade letztes Jahr gehabt. Ich finde, Pogacar fällt auch wenig, wie so ein Van der Poel. Kennst du das, wie so ein Van der Poel, wenn der so als erstes stürzt, ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist, dass man denkt so, was ist jetzt passiert?
An den letzten richtigen Sturz von Van der Poel erinnere ich mich, Das war auch das erste Mal, dass man Van der Poel so richtig wahrgenommen hat im Corendon Circus Jersey bei Flandern im Jahr 2018 oder so, wo er dann diese komischen Move macht, so die Hand hebt, weil er einen Platten hat.
Ja, ja.
Und dann so einen unnötigen Salto macht. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich so Van der Poel, jetzt mal sagen wir, außerhalb von einem Crossrennen, dass er da so stürzt.
Ja, absolut. Das ist wirklich crazy. Also da ist, glaube ich, ein Speicher irgendwie nochmal quer verdreht und hat das Vorderrad ja blockiert. Ja. Aber so Pogacar, ich muss also sagen, noch Paris-Roubaix letztes Jahr, doch, ne? Mhm. Wo er nochmal in der Kurve weggerutscht ist. Nicht schlimm,
ist
aber sehr
weggerutscht. Ist einfach nur so da komisch in den Acker gefahren und dann so nervig umgefallen.
Ja.
Es war, das zählt für mich nicht so richtig als Sturz.
Ja, okay. Aber da gibt es jetzt so Fahrer, da wundert man sich, Strade, dass die zuerst liegen. So, die sind dann, Strade auf jeden Fall. Aber das sind so Fahrer, die sind dann in einem Sturz verwickelt und so, oh nein, und guckst du, wer war hier schuld? Und auf einmal siehst du das Pogacar, der erste wegrutscht. Dann so, ah ja, okay, gut.
Aber er hat auch da ganz gut Leute abrasiert, muss man sagen. Also auch da ist er einer der Besten seiner Zunft. Van der Poel hat es ja auch irgendwie so mit erwischt. Van Aert. Liegt vielleicht auch einfach generell daran, dass da halt nur noch extrem gute Fahrer fahren, aber da hat es halt so einige erwischt. Und dann war es schon mal richtig, richtig thermig. Brent McNulty ist dann extrem stark gefahren. Isaac Del Toro übernimmt halt irgendwann an der Cipressa und ich finde halt das Geile an Del Toro, so ein bisschen im Vergleich zu Ayuso, Del Toro zieht halt einfach durch.
Mhm.
Der ist dann als Helfer und der hat dann auch einfach richtig Bock zu sagen, so, ich bin hier eigentlich einer der Stärksten, aber jetzt mache ich euch mal alle richtig nass hier bei Co.
Ja, gucken, das ist so geil. Das finde ich auch so geil. Das ist so dieses Priorisieren dieser einen Aufgabe. Ja. Also ich bin halt hier gerade richtig stark. Ich könnte in der Situation, wenn Pogacar hinten ist, könnte auch Del Toro sagen, ja gut, dann nehme ich halt vorne das Ding und mach mal selber halt Alarm und guck, was passiert.
Ja.
Aber es wird halt komplett die Taktik torpedieren. Aber in dem Fall fährt halt Del Toro für diese eine Aufgabe. Und das muss ich auch sagen, das feiere ich auch hart bei dem.
Dann so gut machen, wie es geht.
Ja. Ja, voll, voll. Das ist wie so ein Delier, der den ganzen Tag von vorne fährt. Der macht genau diese Aufgabe richtig gut.
Ja.
So, dass er das aufhält. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Da zerlegen sie es schön. Drei Mann vorne. Pidcock, Van der Poel, Pogacar. Die fahren dann auch zusammen. Weil man es machen muss zwischen Cipressa und Poggio, die siehst du aber auch da schon wieder, fand ich krass, wie viel Zeit die verlieren auf diesem Abschnitt.
Mhm.
Die gehen von 25 Sekunden auf, waren es 9 oder sowas, runter, unten.
Ja. Ja.
Und dann, wo Pogacar wo Van der Poel letztes Jahr noch den souveränsten Move ever gemacht hat, kurz danach an der Stelle kurz dahinter, geht er krachen in dem Jahr.
Ja.
Er hat halt Probleme, auch den Lenker richtig festzuhalten und alles. Ich fand's gut, man weiß nie, was der Sturz so genau ausgelöst hat, aber ich fand's halt, da hat man auch eher selten gesehen, dass er so gar nicht mehr richtig zuckt.
Ja, ich hatte auch eher das Gefühl, so das ist dann eine, keine Ahnung, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren in den nächsten Tagen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das schon auch eine Wertung ist, die man halt ansetzen kann. Also nicht nur der Sturz, ein Impact, sondern vielleicht auch einfach so eine kleine leistungsphysiologische Gap zwischen den beiden. Man muss auch sagen, weil Pogacar, klar, da könnte man schon sagen, hat es wenig Impact gehabt danach bei seiner Performance, so wie er gefahren ist. Aber irgendwo ist er auch gestürzt und er hat vor allem halt einen Aufholjagd Richtung Cipressa an dem Feld vorbei, nach vorne, oben, drüber, durch.
Mhm.
So, bis dann halt Van der Poel in der Situation ist, dass er zum ersten Mal ranspringen muss, hat Pogacar auch schon einiges an Meter eigentlich davor gemacht.
Ja.
Was die Performance von Pogacar nochmal in einen heftigen Kontext rückt. So, bei der ganzen Rahmenbruchdiskussion können wir dann mal ein bisschen drüber quatschen, so, ja, okay, aber das finde ich halt viel heftiger. Jeder, der mal so eine ähnliche Situation hatte vielleicht, also geht halt nicht, aber der mal irgendwie versucht hat, sich eine Position zu geben vor einem Berg, wo dann schnell gefahren wird. Also wirklich, die wenigsten sind in der Lage, überhaupt noch dann Handlungsfähigkeit hochzufahren und Pogacar fährt drüber, also hoch, vor
krass,
und
hat
drüber.
Er hat gar nichts gemerkt. Er hatte immer noch Basislaktat, als er da unten reingefahren ist.
Das finde ich halt so krass.
Das ist schon echt krass. Also dann ist er einfach, der hat wirklich nichts gemerkt. Die Frage wäre, was passiert, wenn der nicht gestürzt wäre. Wäre dann noch krasser gewesen.
Ja.
Mit dem gebrochenen Rahmen, ja, das ist jetzt so, boah, wie krass, aber da
ich bin auch,
halt nichts.
Also da, Genau, ich wollte auch dieses Gespräch unbedingt heute mit dir führen und diesen Podcast als Sprachrohr nutzen und sagen, ja, natürlich sollte nicht mit gebrochenen Rahmen fahren, aber ist jetzt nicht so, als wäre das wirklich, also ja. Es ist schon was Besonderes, klar, aber es ist jetzt keine Heldentat, Leute. So ein Rahmen bricht auch nicht direkt in zwei, wenn sowas da ist, auch bei der Macke, die man da sehen konnte. Ja. Natürlich würdest du jetzt nicht mit dem Wissen an sich 100% oder 110% Vollgas die Abfahrt runterscheppern, vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber
das finde ich halt eher
ich
krass,
kann dir sagen,
mal,
ich musste
unabhängig
mal
davon, ob der Rahmen gebrochen war oder nicht, der Typ lag auf der Schnauze und fährt trotzdem da noch bergab und du siehst erstmal bei der Cipressa-Abfahrt, da lässt Van der Poel so eine Lücke. Ich weiß nicht, ob der einfach gedacht hat, so, boah, ich traue dem gerade nicht, aber er lässt so kleine Lücken und dann ist es auch so, dass ein Pitcock nicht unbedingt sofort am Hinterrad geklebt hat auf der Abfahrt, aber weiß auch nicht,
voll. Der ist gut gefahren.
Der ist extrem gut bergab gefahren, dafür, dass der ein paar Minuten vorher auf der Schnauze lag. Also jeder, der glaube ich mal in einem Rennen lag und dann weiterfährt, ich habe dann immer das Gefühl, so nächste Kurve, leg dich jetzt nicht nochmal ab. Also da fehlen mir dann so ein 2%. Bei dem hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas gefehlt hat.
Überhaupt nicht. Hast du mal zweimal gelegen im Rennen?
Nee.
Okay, ich schon.
Du schon?
War, ich sag mal, die Kombination aus Reifen, Luftdruck und der Strecke hat wirklich nicht funktioniert. Ich bin in der Reihe gefahren, wie alle anderen auch. Das war die Schlauchreifen 8,5 Bar Zeit, ne? Und bin halt genauso gefahren wie anderen auch und weggerutscht auf trockenem Asphalt. Hab mir komplett die Seite aufgerissen, bin wieder aufs Rad drauf, dann Rundenvergütung, einmal wieder hinten rein, kein Scheiß. 5 Runden später auf einer 900-Meter-Runde. Also es war wirklich direkt nochmal. Gleiche Kurve, da bin ich ausgestiegen. Dann dachte ich, komm, leck mich. Also dann
bist du auf die gleiche Stelle nochmal gefallen?
Ja, gleiche Stelle nochmal draufgefallen, gleiche Kurve. Alles gleich. Es war 5 Runden genau das gleiche. Runde 8 und Runde 13. Also wirklich absurd.
Dann schön auf die offene Wunde nochmal schön den Asphalt rein.
Genau das ist passiert. Ich sah aus,
richtig war richtig tief.
Ja, ich sah aus wie ein unfrittiertes Schnitzel. Also das war wirklich, das Schöne war, es tut in dem Moment nicht ganz weh. Du weißt aber, es wird weh tun, weil du bist dann irgendwie noch ein bisschen so angepeitscht und vor Adrenalin. Aber es tut ja in dem Moment nicht weh. Aber du ab runter guckst und dachte mir so, yo, ciao. Das ist, in den nächsten Tagen ist das die Hölle.
Ohne auch so damals, ohne so diese guten Hydrochloridpflaster. Also sondern noch so diese typischen, ich klebe mir so eine Kompresse drauf und morgen reiße ich die wieder alle ab.
Dann sprühe ich ein bisschen Actinisette drauf und mache das Ganze nochmal.
Genau, das machen wir jetzt für ein paar Tage, bis die Narbe richtig hässlich ist. Hier an der Stelle mal unbezahlte Werbung für alle Hydrochloridpflasterhersteller. Ja. Das sind im Prinzip so Blasenpflaster-ähnliche Dinger. Kosten in der Apotheke übertrieben viel Geld, aber online kriegt man sie relativ günstig, in Anführungsstrichen. Ja. Aber die helfen schon krass bei so normalen Schiffwunden.
Ja, absolut. Also,
frag mich nicht, wie man das schreibt. Ihr werdet das schon irgendwie finden.
Ja, Hydro und irgendwas mit Pflaster, das reicht schon aus. Und nochmal zum Thema Rahmenbruch.
Ach so, zum zweimal stürzen und dann Rahmenbruch,
Ja, Thema Rahmenbruch wollte ich gerade sagen. Ich bin mal auch, glaube ich, 2 Monate auf einen gebrochenen Rahmen gefahren, mit einer gebrochenen Sitzstrebe, auch wie bei Pogacar, weil die neuen Bikes vom Team noch nicht da waren. Da wurde ein bisschen Panzertape drüber gemacht und dann musste ich Ronde van Drenthe damals fahren, also mit Kopfsteinpflaster. Da muss ich wirklich sagen, da habe ich kurz gebetet, dass das Ding halt hält, weil da dachte ich mir so, boah, jetzt über das Kopfsteinpflaster scheppern. Aber da dachte ich mir so, ja, was wird passieren? Ich scheppere jetzt voll drauf und ich werde schon irgendwann merken, ob da was passiert. Es hat genau gar nichts.
Es ist ja auch noch eine zweite Sitzstrebe. Ich hatte, habe ich dir auch schon erzählt, das ist auch mal in einem Crit in den USA und da waren relativ viele Schlaglöcher. Du fühlst dich 5 Runden lang ein bisschen unwohl, bis du merkst, hier passiert nicht so richtig viel. Und das Ding ist halt noch stabil und hast tatsächlich noch diese zweite Sitzstrebe. Also,
also die psychologische Komponente am Sturz finde ich auch viel heftiger.
Die Strebe eigentlich gar nicht braucht.
Ja, du kannst sie entfernen. Deswegen funktionieren auch deswegen funktionieren die hässlichen, diese hässlichen TT-Bikes ja auch. Ja, die du kannst auch da eine Strebe entfernen, das wird trotzdem funktionieren.
Ja, okay. Ergebnis, Pogacar gewinnt den Sprint vor Tom Pitcock. Ich hatte das Rennen auf Mallorca geguckt, ich war bei dem Swift Community Live Event. Und jetzt waren halt viele Engländer da, unter anderem Matt Stevens.
Ah,
die sind halt völlig durchgedreht, es war richtig geil, du konntest sehen, wie die alle ausgerastet sind im Sprint.
Ja.
War auf jeden Fall eine coole Stimmung, da das Rennen zu schauen.
Rob Hatch auf jeden Fall wieder King of Kommentar. Also der ist ja komplett ausgerastet.
Rob Hatch habe ich wir sind am letzten Tag gefahren und zwei Leute aus der Gruppe sind haben auch abgekürzt, die haben wir dann irgendwann aufgesammelt, Sebi und ich, und haben die so, weil die nicht mehr sonderlich schnell waren, so im Windschatten mitgenommen. Und dann am Ende sagte so, ja, vielen Dank für den Windschatten. Das so, die Stimme kennst du doch.
Nein, oh, wie gut.
Stropatch, der wohnt, glaube ich, auf Mallorca auch. Der war auf jeden Fall in dem Tag zumindest da. Aber der ist in so einer komischen Fleecejacke da Rad gefahren. Das sah übertrieben heiß aus. Aber das war so geil. Du hast so 30 Kilometer am Hinterrad gehabt. Und dann, als er das erste Mal was sagte, ich so, ah, okay, der ist das.
Geil. Kannst du mir einmal von dem so ein entweder ein Intro für einen Science-Podcast holen irgendwann mal oder wir lassen ihn einmal so ein Science-Race, was ich fahre, also so ein Race, was ich fahre, einfach mal einmal durchkommentieren. Oh, das wäre so schön.
Durchkommentieren. Müssen wir noch ein bisschen überreden, müssen mehr als nur 30 Kilometer Windschatten geben.
Ja, vielleicht machen wir das. Okay, also Pogacar gewinnt 14 Meter vor Pidcock und es war ein geiles Rennen. Platz 4, Mats Pedersen.
Ja, auch krass.
Ja. Oder?
Ich habe heute so ein Reel gesehen, so das abbildet, wie sein Reha war.
Aber findest du auch, dass dieser erste Blick da, dieser, wo er in die Kamera guckt, dass das echt ein bisschen bosshaft aussieht, wo er da so komplett zerfetzt liegt und dann in die Kamera so schaut, mit so einem, zu einem Tag 1 oder 2 oder so nach dem Sturz?
Wo er so sitzt, ich dachte erst, der ist da so komplett in Trance und dann auf einmal grinst er so in die Kamera. Ich fand eher diese eine Szene, wo er auf der Rolle fährt, das erste Mal mit so einer schwarzen Hose und die Hose.
Das ist doch nicht er, oder?
Das ist aber tatsächlich.
Das ist doch nicht er, oder? Das sah aus wie 110 Kilo.
Ja. Das sah aus wie Tim Tortenberg.
Tim Tortenberg ist das Beste.
Aber das ist tatsächlich so, wenn du da selber mal so fährst und keinen Baselayer anhast, dann ist das so eine ganz unangenehme Stelle, wo die Hose meistens so einsteigt und dann hängt einem so ein bisschen der Bauch darunter. Egal wie dünn man ist, glaube ich.
Das hängt, ja klar, das kommt stark, hängt stark von der Hose ab.
Genau, ich dachte so in der ersten Sekunde auch so, Alter.
Ja, dann habe ich aber kurz gedacht, ob sie da jemand anders reingeschnitten haben. Aber es gibt halt Bauchweghosen, Radhosen, die oben weit ausgeschnitten sind. Es gibt halt genau das Gegenteil davon. Das war eine gegenteilige Bauchweghose.
Die war halt echt unangenehm geschnitten. Ich meine, das ist jetzt keiner, der halt so ultra dünn aussieht, Pedersen, generell.
Aber ich sag das nochmal, ich rätsche dich mal rein. Hast du den mal live gesehen? Hast du mal Mats Pedersen live gesehen?
Nee.
Auch jemand wie Christoph oder sowas. Die Jungs sehen im Fernsehen gegen die anderen halt aus wie.
Ich glaube, bei Pedersen ist das was anderes. Also seine Teamkollegen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, er sieht jetzt auch nicht so ultra skinny aus.
Verstehe ich. Also wenn ich neben dem stehen würde, sehe ich fetter aus als Pedersen auf jeden Fall. Das verspreche ich dir. Ich bin letztes Jahr am Kutsch hochgefahren und das hat Pedersen mich ja überholt, hat kurz abgeleppt und wieder umgedreht und dachte mir so, Junge, den hätte ich im Leben nicht erkannt von der Körperstatur, wirklich.
Mhm. Ja, safe. Also die Fahrer sind im Fernsehen oder generell immer ein bisschen. Ich bin hier in Berlin beim Halbmarathon. Ja. Wir waren gerade im Race Hotel und haben mal Athleten besucht. Stand ich neben Amanal Petros.
Ja.
Alter, der ist auch übelst dünn. Ist auch krass. Der wirkt auch immer ein bisschen größer und massiver. Aber ey, der hätte auch auf dem Rad richtig weit pro Kilo.
Tomorrow we go for 245? Oder was geht der für Pace am Sonntag?
Der geht auf jeden Fall richtig schnell am Sonntag. Hat sich jetzt ein Rad gekauft.
Ah ja?
Hat er gesagt. Aber er will eigentlich weiterhin das komplette Volumen übers Laufen ballern. So 200 bis 220 Kilometer die Woche.
Das sind aber nur 15 Stunden oder sowas. Also ist ja wirklich so. Ist ja nicht so viel, wenn die so schnell laufen.
Ja, aber Kollege, der Impact auf dem Körper.
Ja, sag ich ja. Die können ja, das mache ich ja. Sie können ja nicht mehr machen im Laufen, weil der Impact auf den Körper so heftig ist, der Torque. Aber gerade dann denke ich mir immer so, aber ergänzt doch mit dem Radfahren, weil ihr könnt ja nicht mehr laufen.
Da das Interessante, anderer Athlet von uns, Jimmy Whelan, ehemaliger Profi bei IF, macht halt extrem viel Radvolumen noch und kommt halt von dieser, ist mal Läufer gewesen, war dann World Tour Profi, hat extrem viel Volumen auf dem Rad gemacht und macht jetzt sozusagen beides, läuft auch extrem schnell. Das ist so ein ganz anderer Ansatz. Ich glaube, das wird im Laufen jetzt auch noch ein größeres Thema werden. Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich wieder ein bisschen auf Schub drücken.
Okay.
Ich würde hier noch auf das Koffein-Thema kommen.
Ja.
Ich möchte eigentlich hauptsächlich noch über GP Dana sprechen.
Ja.
Und über Alex Segard.
Ja.
und wie sensationell er den Per Strand Hagenes genutzt hat.
Also was war das? Erklär du es mir. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, hol die mal eben kurz nochmal ab, wie der Verlauf war. Ich hab kurz gedacht, ich sehe nicht richtig, was da passiert.
Ja, ich dachte auch, das ist der übelste Film. Also zweier Spitzengruppe fährt, glaube ich, so 40 vor Ziel los. Also Per Strand Hagenes von Wismar Liesebike und Alex Segert von
Bahrain.
Wie heißen sie? Bahrain, immer noch. Bahrain,
Victorious.
Von los beides krasse Maschinen. Und in den letzten Pflasterabschnitt, so 11 vor Ziel, glaube ich, war es, fährt Per Strand Hagenes mit Schwung rein, attackiert ihn so ein bisschen. Und dann fahren die einfach, ungelogen, 7-8 Kilometer mit dem gleichen Abstand von, sagen wir mal, 15 bis 20 Meter, so als wären das Triathleten, die nicht näher ran dürfen und es gibt Windschattenverbot, fahren die hintereinander her.
Und der Kommentar, ich rede kurz rein, der Kommentar der Briten war auch so, ich habe ja so nach dem Motto, ich habe noch nie etwas so Ausgeglichenes gesehen, weil die sahen ja im Video so aus, im Fernsehen, als wären die gerade physiologisch beide an ihrer obersten Grenze, weil die gerade so hacken und halten den Abstand die ganze Zeit gleich.
Ja, ich glaube, dass Alex Siggert relativ schnell gemerkt hat, der kommt nicht weg.
Ja.
Und dann sich gesagt hat, ich kann halt sicherstellen, dass der Typ auf jeden Fall Anschlag fährt. Ich bin stärker als der.
Ja.
Aber ich warte einfach. Und ich glaube, der hat das bewusst gemacht und es war richtig schlau, den einfach fahren zu lassen, sodass der Typ komplett Limit fährt, wenn du merkst, ich bin aber 2% unter Limit. Und dann anderthalb vor Ziel oder zwei vor Ziel fährt er halt, sprintet er einmal in den Windschatten ran, oben drüber. Und wenn der Typ vorher schon da 7-8 Kilometer Limit fährt, dann zuckt er halt auch nicht mehr.
Ja,
und
natürlich.
Gewinnt das Ding dann solo, nachdem er am Tag vorher schon da auf der Zielgeraden eingeholt worden ist bei Nockere und auch schon ein krasses Solo hingelegt hat.
Ich wollte gerade sagen, Alex Segert ist halt ran und drüber gefahren, aber halt mit so einem Hauruck. So, da hatte auch Per Strand Hagenes auch gar keine Chance mehr, irgendwie mit ranzufahren. Das war so eine Dominanz, die er da gezeigt hat. Verstehe ich voll. Aber das mit dem Kontext noch, dass das Feld jetzt nicht safe weg ist. Der war nachher 2 Sekunden zwischen ihm und Milan Menden. Also es war jetzt nicht so, dass sie eine Minute Richtung Ziel hatten, dann kannst du halt 1 gegen 1 spielen. Sondern das war halt schon noch mit dem Poker nach hinten. Und das fand ich halt schon so ballsy. Mhm. Und halt Tag davor.
Ja, was wäre der Unterschied Alex gewesen, zum Beispiel, wenn du ranfährst, dann musst du ja wieder, dann musst du ja erstmal in die Friedensverhandlungen treten.
Ja.
Die dauern auch so einen Kilometer vielleicht. Und dann werdet ihr vielleicht auch beide eingeholt.
ja, okay.
Also klar, es war in Summe einfach einfach krass gemacht am Ende. Ja. Ich kann ja nicht sagen, wie viel davon bewusst ist, aber ich habe das Gefühl, er hat das gesehen, okay, der ist nicht stärker als ich.
Ja, muss.
Ich fahre hier ein bisschen mit Auge. Ich merke gerade, ich bin hier in einem guten Sweet Spot, was so das Laktat angeht.
Ja.
Ich übersäuere hier nicht und ich behalte mir ein bisschen was über.
Muss er so gemacht haben, aber es war echt krass. Und davor, den Tag davor, wie schon sagtest, bei Nocre Corse, die Alex Segert-Attacke ist einfach, ey Leute, wir fahren alle hier schnell, ja, dann fahre ich halt noch schneller. Bitte, also der greift ja an, wenn es einfach, der haut ja eine Brachialattacke raus. Der attackiert ein bisschen so, wie du meintest, wie ich früher attackiert habe, nur dass er es halt kann.
Ja, und dann wegbleiben kann.
Ja, er haut einfach, er fährt einfach schneller. Das fand ich halt einfach so geil.
Und wird dann auf dem letzten Kilometer eingeholt oder auf den letzten 300 Metern oder sowas, geht ja immer leicht berghoch, seit sie das Finish da geändert haben, nicht auf Kopfsteinpflaster, sondern auf so einer Geraden, wo auch immer so ein weirder Sturz passiert, jedes Mal.
Ja. Hast du gesehen, wie Molano die Bande gesurft ist?
Yo.
Hast du diese eine Analyse auf Instagram gesehen, von dem einen Dude, der auch erklärt hat, wie Philipsen nach vorne kam und so?
Nope.
Das war eigentlich ganz geil gemacht, weil Philipsen war einfach so, da war ja ganz kurz noch ein, glaube ich, so ein Verhakler irgendwie, 600 vor Ziel, noch kurz in der Wiese, da war Philipsen noch hinter, dann auf Positiv 25, da haben sie den mit einer Hauruck-Attacke wie rechts nach vorne gefahren, dann hat er sich nochmal eingereiht, in dem mal vorne halt einfach gerangelt, auf einmal Molano fährt Bande, also ist die Bande gefahren.
Warum darf da schon wieder jemand mit den Videobildern sowas erklären?
Das ging schon wieder, ich verstehe es auch nicht. Instagram ist ein Haufen, ist eine Anarchie, ich sag's dir ganz ehrlich. Da Katze Copyright ist ja egal.
Wenn wir irgendwelche Medienanwälte hier als Zuhörer haben oder Anwältinnen, dann
erklärt uns mal, ob das geht. Mal,
würden wir auch gerne mal machen. Kann
ja, natürlich.
Man dann noch ein bisschen besser Sachen erklären.
Ja, natürlich. Es gibt Gründe, warum ich mal einen Sprint von Cavendish, glaube ich, an einer Tafel aufgemalt habe mit Kreide, ja, und jetzt nicht anfange, einfach Videomaterial zu nutzen, aber anscheinend ist auf Social Media komplett lattig. Also wenn irgendjemand Medienanwalt ist, schreibt mal echt bitte hier drunter oder uns privat, was darf ich und was nicht. Das nervt richtig. Und auf jeden Fall hat er es gut analysiert, muss man sagen. Und dann siehst du halt aber, wie Mulano diese Bande surft und dann halt im letzten Moment, wie Philipsen rauskommt aus der Lücke. Also das war schon ganz, ganz gut erklärt.
Ja, mit zwei verschiedenen Schuhen an. Eins davon ist ein unreleased Prototyp. Der hat auch mal einen Sieg wieder gebraucht, glaube ich.
Ja, voll.
Ist auch nicht die, den einfachsten Start gehabt, sage ich mal, ins Jahr. Jetzt hast du noch ein Rennen, was du nachbesprechen möchtest?
Du, alles gut. Wir haben viel gehabt. Gegen uns aber nochmal ein Protest auf dem Kopfsteinpflaster. Wir haben mit zwei Siege der Rockets von Dylan Krone wegen, beziehungsweise der ersten World Tour-Sieg, aber weiß nicht, hast du da jetzt Bezug zu noch mehr?
Nee, eigentlich nicht. Okay. Es war so typische Dylan Krone. Ich habe, glaube ich, noch nie einen geilen, krassen Dylan Krone wegen Sprint gesehen, weil der sieht nie so sonderlich schnell aus, der Kollege. Ja. Und es ist halt irgendwie so, ist halt ein Sprint, so.
Ja, ich verstehe,
was du meinst. Ist cool für die, freut mich auch für die Marke Rose, ehrlich gesagt, dass die da Erfolg haben. Aber mich hypt's noch nicht ganz so.
Weil er nicht ästhetisch aussieht beim Sprint. Ja, man muss sagen.
Der nicht ästhetisch aussieht, aber der sieht halt irgendwie so, keine Ahnung, der sieht halt so langsam aus, aber trotzdem ist er übel schnell.
Ja, natürlich. Aber, also, ja, vielleicht können wir noch ergänzen, also erstmal finde ich auch richtig cool, auch fürs Team und auch irgendwie anscheinend für den Fahrer, weil Kronewegen, klar, vor zwei Jahren mal die Tour-Etappe, aber in den letzten Jahren war auch schon wirklich sehr dünn bei Kronewegen, das ist klar, also irgendwie haben wir den alle abgeschrieben, so, und dass er jetzt leider mal so einen Schub bekommt, ist echt super interessant, dass das echt so klappt. Vielleicht, was ich interessant finde, ich habe mal ein bisschen die Statistik durchgewühlt, wann hatten wir eigentlich, ich würde sagen, inmitten der Klassiker-Saison sind wir jetzt eigentlich ja gerade drin, dass ein Team wie XDS Astana statistisch besser dasteht als Quickstep. Also Quickstep hat ja wirklich gar nichts, so wird die auf die Kette bekommen bisher. Also die haben ja wirklich in allen Semi- oder halt gerade größeren Klassiker, da ist ja super dünn bei denen.
Das heißt, fehlt halt gerade auch ein Tim Merlier, der jetzt gerade ein bisschen in der Krise steckt. Und auch gesagt, er hat Trainingsrückstand und er hat gerade auch einfach große Selbstzweifel, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ich glaube aber, dass ein Dylan van Baarle noch krass fahren wird.
Ja, okay. Ich lasse mich
heute gerne ist die Dreipreis. Ich habe noch kein Ergebnis gesehen.
Ich kann sagen, Dylan van Baarle ist es nicht.
Ja, gut, das habe ich auch schon gesehen, dass es nicht ist. Aber kann ja sein, dass dahinter vielleicht noch irgendwas passiert ist. Ja. Oder ne, wir wissen nicht, Jasper Stuyven ist, glaube ich, gerade raus. Oder war zumindest vor einem wichtigen Rennen irgendwie krank jetzt letztens. Ich bin aber gespannt, ob das sich jetzt, also ich finde, wir sind noch nicht mittendrin.
Ja, okay.
Wir haben bis jetzt so einen guten Klassiker gehabt mit Omloop, so vom Klassiker-Ranking. Omloop finde ich immer geil. Körne finde ich so, so mittelmäßig. Dann kann ich ehrlich gesagt Bredene Kokseide nicht von Brügge de Panne unterscheiden. Das fällt mir immer super schwer. Obwohl ich bei Bredene schon mehrfach vor Ort war. Und dann kommen halt jetzt die interessanten. Ich mag E3. Ja. Ich mag Dwarsdorf Flandern sehr gerne, weil das ist beides mal so eher wie eine Flandern-Rundfahrt. Davon müsste es mehr geben.
Du meinst in Flanders Fields vor Mittelkerke zu Wevelgem?
Ja, Gent-Wevelgem finde ich mal so.
Ja, okay.
Ist in den letzten Jahren leider immer so ein bisschen strange ausgefahren worden, weil die Anstiege im Mittelteil sind. Dann hast du halt oftmals jemanden, der sagt, ja, fuck it, ich fahre jetzt einfach mal 80 Kilometer solo. Aber wir sind, glaube ich, noch nicht so weit in der Klassikersaison, wenn man jetzt auch zum Beispiel noch die Ardennen-Sachen irgendwie mit dazu zählt, dass man das sagen kann. Aber ich glaube, zufrieden sein können sie jetzt noch nicht.
Nein.
Ich bin mal gespannt, wie Laurens Rex sich schlägt. Der war Zweiter bei Le Samar.
Ja. Ich wollte nur sagen, ich habe es ein bisschen provokativ formuliert. Ich meine, am Ende muss man sagen, XCS Astana hat jetzt auch keinen Fahrer, der bei den großen Klassikern jetzt irgendwie in Augenschein treten kann, glaube ich. Dann hast du halt Max Kanter, der jetzt Dritter wurde. Und ja, also das sind schon die besten Ergebnisse, aber ich habe mal so ein bisschen auch die Ergebnisse des Jahres halt mir angeschaut. Also 6 Siege, davon 2 Etappensiege bei Paris-Nizza, Max Kanter und Tejada. So, und wenn wir uns halt einfach mal ein bisschen was bei Quickstep anschauen, da ist halt bis jetzt das einzige an Siegen. Giro Sardinia, so Filippo Zana und Paul Meunier bei der Algarve. Und da hatten wir auch an anderen Ergebnissen halt super wenig. So, das Stuyven halt mit Platz 7 Milan San Remo noch okay und das war's dann auch.
Mhm.
Und Laurens Rex auch bei Le Samin vielleicht auf 2, aber bis jetzt gab es einfach generell Ergebnisliste bei denen halt super wenig. Ich habe mal die Tage einfach abends ein bisschen durchgeklickt und dachte mir so, hey, weird, weil von denen hast du ja bisher gar nichts gesehen. Und Astana ist irgendwie so ein bisschen, weil ich hatte es deswegen angeschaut, weil ich gesehen hatte, als Groenewegen gewonnen hatte, da hat Astana, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, aber Ballerini so 8-mal gefühlt mit dem Hammer attackiert, genau wie Max Waldscheid. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber die haben ja gedacht so, ey, es wird zwar nicht klappen, aber ich fahre jetzt mal Vollgas los. Und da so mehrfach, und irgendwie hatten die nachher so einen Zug aufgebaut um Max Kanter, nach mir so, ey, nehm das ja voll in die Hand, weil ich keinen Quickstep-Fahrer gesehen habe.
Ja, das ist schon, wenn du das jemandem vor ein paar Jahren erzählt hättest, dann was geht eigentlich ab, das stimmt.
Ja, das meine ich.
Gucken wir mal, was die nächsten Tage passiert. Es ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, genau. Ansonsten ganz kurzer Mini-Ausblick, Gent Wevelgem, kann ich mal sagen, Rosa fährt wieder, ich habe wieder ein Auge drauf, Rosa wird auch Flandern fahren, ganz geil, Roubaix nicht, bin ich auch froh drum, weil es einfach super viel Load wird sonst, weil geht schon die Gravel-Saison mit rein, deswegen werde ich nochmal am Wochenende ein besonderes Auge haben, beziehungsweise auch in anderthalb Wochen, und wer gewinnt am Wochenende?
Das ist ganz casual in die Gent Wevelgem Preview Folge eingestiegen. Ich habe keinen Plan. Ich muss müsste auf die Startliste gucken. Ich kann jetzt hier leider parallel bei Pro Cycling Stats bin ich handlungsunfähig gerade, weil ich mich nicht spoilern möchte. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ich finde es auch irgendwie super. Es ist so ein Klassiker, mit dem werde ich irgendwie auch nicht so richtig warm. Ja. Es kommt immer aufs Wetter an, wie das Ding gefahren wird. Wenn du dann krassen Wind hast und dann in den Mooren geht's ab, dann ist es ein ganz geiles Rennen. Ansonsten finde ich das hinten raus gefühlt zu lang bis zum Ziel. Und früher war das ja immer so ein Massensport, also ganz, ganz früher.
Ja.
So, als ich das als Kind geguckt habe, dann waren da so irgendwie so 60 Leute, die da gesprintet sind das teilweise.
Das war ein bisschen
langweilig. Das heißt, ich bin mal gespannt. Ich gucke es mir auf jeden Fall irgendwie an, wenn ich es schaffe und hoffe, dass wir ein bisschen, dass wir vielleicht einen Wout van Aert sehen, der ready ist, ein bisschen gegenzuhalten.
Ja, oder statistisch nach meinen Aussagen jetzt Paul Meunier.
Paul Meunier, ja, genau. Kommen wir mal zum Thema, sonst wird die Folge hier extra lang. Koffein.
Genau.
Das ist nennt man es Wirkstoff? Ein Element?
Boah.
Ein Lebenselixier, was in vielen Produkten drin ist. Wir saufen den ganzen Tag relativ viel Kaffee.
Ja.
Das ist auch ein Thema, was wir jetzt behandeln werden jetzt gleich. Sollte man das machen, sollte man das nicht machen, ist es egal. Koffein hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf das, was wir auf dem Rad machen können.
Genau.
Und ist für die meisten Leute erstmal so essentiell am Morgen, damit man wach wird und dass man keine Kopfschmerzen hat, weil man schon so abhängig ist von der ganzen Geschichte.
Vor allem Letzteres, ja.
Wofür setzen wir Koffein ein im Ausdauersport?
Ich würde einen Schritt vorher gehen. Ich würde einmal die Wirkweise erklären, bevor wir sagen, wofür wir es einsetzen, weil es erklärt sich so ein bisschen daraus. In den letzten Tagen
haben wir. Warum du den zweiten Teil dann nicht machen musst. Super.
Ja, genau. Kann man sich ja denken. Ist ja klar. Versteht er? Ja. Auch ein bisschen aus eigener Erfahrung raus in den letzten Tagen, weil ich glaube, Lennart, wir haben gerade in einer Woche schon mal eine Tüte durchgeballert bei uns im Büro, weil das Wetter einfach gar nicht mehr zulässt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dieses On-Off-Wetter, das macht mich fertig. So. Und im Büro werden einige Flat Whites und Cappuccini gezogen. Wir können auf die Wirkweise mal kurz eingehen. Also Koffein wirkt, jetzt kommt's, als kompetitiver Antagonist am Adenosinrezeptor. Was heißt das?
Ja.
Adenosinrezeptor gibt es bei uns im Gehirn und ist im zentralen Nervensystem relevant und hilft dabei, oder anders, ich würde vielleicht kurz erklären, was Adenosin ist. Wir haben den Rezeptor und wir haben Adenosin. Und Adenosin ist ein Nukleosid, das sich irgendwann im Tagesverlauf anreichert, was dann an diesem Rezeptor andockt. Und das hilft so ein bisschen, dem Körper auch runterzufahren, müde zu machen, etc. Jetzt ist es so, kompetitiver Antagonist, also Adenosinrezeptor, du hast gerade selber gesagt, wir leiten es selber her. Was könnte das jetzt sein? Kompetitiver Antagonist.
Es gibt ja einen Protagonist und einen Antagonist. Also
genau, das wäre jetzt der Protagonist.
Ein guter Gegenspieler.
Ja, was ein guter Gegenspieler. Zumindest ist es so, dass Koffein einfach diesen Rezeptor blockiert. Also setzt sich quasi da rein und sagt so, haha, Edge-Badge-Adenosin, ich bin jetzt hier, weil es einfach strukturell relativ bauähnlich ist und besetzt einfach diesen Rezeptor. Das heißt, der Rezeptor, der eigentlich dann die Information bekommen soll, irgendwann mit der Zeit, wenn es sich anreichert, Adenosin, dass man müde wird, wird dann blockiert und dann passiert es halt nicht. Dann wird gar nicht registriert, so, yo, hier wird quasi eine erhöhte Müdigkeit immer festgestellt und dieses Blockieren sorgt dafür, dass wir erst einmal diesen Wachzustand bekommen. Ja.
Also es ist jetzt nicht so, als würde Koffein erstmal per se so etwas machen, also uns wach machen, sondern es macht uns weniger müde. Oder es lässt zu, dass wir weniger müde sein können.
Das stimmt, genau. Zumindest diese Wachheit länger aufrechthalten. Deswegen wird man abends dann auch, ne, schläft man schlechter ein. Allerdings auch würde, und das kommt gleich der zweite Punkt, ist das zentrale Nervensystem triggern und halt Adrenalin ausschütten. Weil wir haben mehrere Adenosinrezeptoren. Da haben wir einmal den A1-Rezeptor und den A2A-Rezeptor. Mhm. Und das ist wichtig, denn wir haben einmal den A1-Rezeptor, der wird beeinflusst durch neuronale Erregbarkeit. Also das, der macht so dieses Wachzustand, könnte man sagen, oder diese Erregbarkeit im Gehirn, dass du halt einfach einen gewissen Aktivitätszustand hast. Und der zweite Rezeptor ist der A2A-Rezeptor und der hat eine Interaktion mit Dopamin und der ist der leistungsrelevante Rezeptor. Deswegen haben wir Leistungssteigerung durch Koffein, weil dann Dopamin und Adrenalin bzw. Noradrenalin ausgeschüttet wird.
Okay. Das ist erstmal die Grundlage. So, jetzt wissen wir,
wie das ist eine der drei Grundlagen, die relevant sind.
Eine der drei Grundlagen.
Yes.
Okay.
Also eine der drei Grundlagen. Die Ergebnisse sind dann bei sportlicher Leistungsbetätigung, dass wir einfach durch diesen erhöhten Wachzustand und dieses Adrenalin ausschütten. Ist immer bei Adrenalin so der Fall. Wahrgenommene subjektive Belastung sinkt halt. Also RPE geht runter. So fühlt sich alles ein bisschen leichter an. Dann durch diese Adrenalinausschüttung und Dopaminausschüttung hast du eine verbesserte Rekrutierung deiner motorischen Einheiten und das ist gar nicht so irrelevant, denn das bedeutet, warum Koffein zum Beispiel auch bei Sprints, bei Krafttraining, bei super maximalen Belastungen wirkt, also wenn du zum Beispiel 1RM Krafttraining machen möchtest, hast du eine erhöhte neuronale Ansteuerung. Das sonst würde ja nicht erklären, warum du warum du jetzt Effekte auf Sprint-Performance oder Krafttraining hast, wenn du Koffein zu dir nimmst. Weil nur wach machen, du kannst auch so wach sein und halt an die Stange gehen. Wenn du eine verbesserte Erregbarkeit der Leitungen hast, der Nervenleitungen, dann hast du auch eine erhöhte Muskelrekrutierung und deswegen kannst du auch bessere 1RM-Performance zum Beispiel zeigen. Genau.
Gut. Damit wären wir jetzt bei zwei Basen.
Nee, wir sind bei einem. Jetzt kommt Nummer zwei, ist Effekt auf Fettstoffwechsel. Aber es greift schon so ein bisschen das mit ein. Und zwar auch das Thema Adrenalin, also Adrenalinausschüttung, kann helfen, dann die Lipolyse anzuregen. Und Lipolyse ist einfach der Fettstoffwechsel. Also die Fett- oder zumindest die Auflösung der gespeicherten Fette im Gewebe, daraus dann freie Fettsäuren zu machen. Die schwimmen dann ein bisschen im Blut, freie Fettsäuren, die als Energieträger besser genutzt werden können und erhöht einfach die Verfügbarkeit von Fetten als Substrat. Also erhöht den Fettstoffwechsel durch auch eine Adrenalin- und Katecholamin-Ausschüttung. Letzteres muss man nicht unbedingt merken, aber es ist auch der gleiche Effekt zum Beispiel von Grüntee oder Grüntee-Extrakt, ist Katecholamine und hilft dann auch Koffein oder Grüntee-Extrakt oder grüner Tee, dass der Fettstoffwechsel angeregt wird. Genau.
Ja, das ist jetzt eigentlich ganz geil. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, dann beim Lit-Training Koffeingels zu nehmen. Mhm. Vor allem, wenn du es am Wochenende machst und sagst, ich fahre da mal länger, irgendwie so 3-4 Stunden, dann greife ich jetzt eher sogar auf Koffeingels zurück als auf Non-Koffeingels. Einfach genau, um das zu nutzen, um den Fettstoffwechsel noch ein bisschen anzukurbeln.
Oder der typische Coffee-Stop irgendwie auf in Samola 13 auf Mallorca bei der großen Longride-Tour, so, dass es am Ende nochmal einen Schub gibt, muss man jetzt auch nicht irgendwie Kohlenhydrate vermeiden. Im Gegenteil, kann man auch gut kombiniert zuführen. Koffein und Kohlenhydrate, gute Kombination. Und übrigens der glykogensparende Effekt, den man sich so ein bisschen erhofft, so von wegen, ja, wenn dann den Fettstoffwechsel anrege, dann reduziere ich vielleicht ein bisschen Glykogenspeicher. Der ist, ich sag mal, bei den Zielstellungen, meistens, wenn man irgendwie Radrennen fährt und sagt, ich hau einfach früh einen Koffeingel rein und hat einen glykogensparenden Effekt, ist ein bisschen zu vernachlässigen. Also du erhöhst so die Aktivität deines Körpers, dass du schon erhöhten Fettstoffwechsel hast, also fürs Training schon relevant und cool, auf jeden Fall. Ist zum Beispiel auch nachweislich in Studien gezeigt worden, dass bei ungefähr 65% und drunter der maximalen Sauerstoffnahme, das ist so, ich sag mal, ein bisschen mehr als Fatmax, dass der Fettstoffwechsel erhöht ist. Aber der glykogensparende Effekt im Radrennen ist dann eher zu vernachlässigen. Also wer damit glaubt, er kann die Carbs-Speicher schützen, wenn er Koffein nimmt, das wird nicht funktionieren, aber du kannst die Gesamtaktivität deines Fettstoffwechsels und Energiebereitstellung schon hochdrehen. Ja.
Ich habe immer mal wieder, das haben wir, glaube ich, auch schon mal behandelt, dieses irgendwie, wenn ich so leicht in den Unterzucker gehe, dann einen Coffee-Stop mache.
Unangenehm.
Dieses Gefühl, man steht so neben sich und man ist gerade so ein bisschen high. Ich hatte es auch jetzt wieder einmal, als ich auf Mallorca war, auch nach einem Stop im Samola. Ich glaube nicht, dass Jan-Erik irgendwas in meinen Kaffee gemischt hat. Aber da war auf jeden Fall die Kilometer aus Ceneo raus, man so ein bisschen so, wie so ein bisschen wie in Watte gehüllt.
Voll. Das kenne ich auch, das Gefühl. Man hat so ein bisschen das Gefühl, subjektiv, dass wenn du Koffein nimmst und zu wenig Kohlenhydrate, dass du einmal so einen Schub halt schiebst, also gibst und irgendwie alle Ressourcen, energetische Ressourcen quasi auf einmal gefühlt aufgebraucht werden und du direkt unterzuckerst. So und direkt in so ein komisches Gefühl reinkommst.
Habe ich nicht immer, aber ich habe manchmal bei so Coffee Stops ist immer noch keine perfekte Erklärung für das, was es ist. Fühlt sich dann ganz lustig an.
Komme ich vielleicht ein bisschen gleich zu. Hatte ich diese Woche zweimal, kein Witz, weil ich versucht habe, wieder ein bisschen Zeit auf dem Rad zu sammeln und bin halt einmal sehr früh losgefahren, morgens um 6:30 und hatte noch kein Frühstück intus und wollte ins Büro fahren und mir da halt einen Jelly schnappen oder zwei Jellies, weil ich eh nicht viel essen konnte morgens dann und dachte mir so, ich hau mir zwei Jellies rein unterwegs und habe ein bisschen Carbs dabei und hatte aber auf dem Weg dahin noch diese Jellies halt nicht und das sind halt so 11 Kilometer von mir zu Hause bis zum Büro. Und da war ich schon so, warte mal kurz hier. Also ich glaube, das lag daran, dass ich am Vorabend halt auch nochmal Krafttraining gemacht hatte und deswegen vielleicht so ein bisschen der Stoffwechsel erhöht war. Aber das war so ein ganz, ganz, ganz schmaler Grat. Das war Nummer eins. Und Nummer zwei war diese Woche einmal morgens Paddle spielen mit unserem Coach Christoph. Und ich hatte auch da nichts gefrühstückt, hatte es vergessen. Ich habe es im Auto liegen lassen und stand weil ich zu spät war, auf dem Platz und dachte mir, ach du Scheiße, hier kribbelt's beim Paddle spielen. Ja.
Ich gehe nicht mehr ohne Gels zum Paddelspielen auch. Wenn du dann zum Beispiel, wenn du so um 18 Uhr irgendwie spielst und du kommst direkt aus dem Büro, dann kann das sein, dass du manchmal so richtig mies in die in den Unterzucker schlitterst. Yep. Und da finde ich, macht es halt auch wieder einen krassen Unterschied. Wir hatten es ja auch sowieso auf Mallorca, als wir ein paar Mal Tennis gezockt haben.
Wenn du dann da ein Gel genommen, nicht an der Flasche getrunken.
Ja, triffst du halt gar nichts mehr. Ja. Also wenn du schlecht bist, plus dann auch noch in den Unterzucker rutscht, dann braucht man die Zäune beim Tenniscourt und auch beim Paddle sind die Scheiben dann ganz hilfreich.
Auf jeden Fall. Und ich sagte so, die Ministry-Gel-Packung-Frequenz erhöht sich massiv, wenn wir bei Paddle da sind und spielen, weil dieser Sport wird sich kaum jemand sich, glaube ich, so verpflegt wie wir zwei Dusel, ey.
Ja. Ja. Genau. Das heißt Fettstoffwechsel. Ja. Jetzt sind wir aber bei zwei Basen.
Genau, zwei von drei.
Ich bin aufs Dritte gespannt.
Und zwar, jetzt kommt's, bindet am Ryanodin-Rezeptor. Genau. Wo war der nochmal? Richtig. In der Muskelzellebene und am sarkoplasmatischen Reticulum. Und das erhöht dann die Öffnung von Calcium. Also Calcium wird dann vermehrt ins Sarkoplasma freigesetzt. Das brauchen wir für die Muskelkontraktion und für die Effektivität der Erregungsweiterleitung. Wir hatten ja schon mal auch vor ein paar Wochen, glaube ich, über diese High-Volume-Effekte gesprochen. Da habe ich ja gesagt, Ding ist halt einfach, dass immer wieder Calcium freigesetzt wird und das erhöht dann irgendwann die CAMK, also eine Signaltransduktion, die erkennt, okay, vermehrt Calcium hier freigesetzt, also machen wir mal mehr Mitochondrien. Und man hat festgestellt, dass Koffein auf diese Calciumfreisetzung wirkt und das intrazelluläre Calcium, also innerhalb der Zelle, vermehrt ausgeschüttet wird, was gut ist für die Muskelkontraktion. Das wiederum bedeutet ein stärkeres Binden an Troponin. Jetzt wird es richtig kompliziert. Troponin können wir einfach, ich mache es nicht zu ausführlich, aber das ist ein Bestandteil vom Aktinfilament. Vielleicht erinnerst du dich noch grob, was das ist. Das ist eigentlich, wenn du einen Muskel kontrahierst, habe ich mal erklärt, hast du einmal Myosin und Aktin und die binden miteinander und schieben quasi das Aktinfilament ein Stück weiter.
Ja.
Und wenn das passiert, dann verkürzt der Muskel. Nur so funktioniert das. Das heißt, wenn ich also Troponin erhöhe oder halt freisetze und das besser, Entschuldigung, nicht freisetze, aber das besser dann binden kann, so, dann habe ich eine verbesserte innerhalb der Zelle verbesserte Muskelkoordination. Und das ist voll interessant, weil das wird auch erklären und wird viel mehr erklären, warum du halt Sprintpower und Kraft verbesserst. Das ist übrigens auch einer der Hauptfaktoren, zum Beispiel auch teilweise von Krafttraining, dass ich verbesserte Querbrückenzyklen, heißen die, aufbauen kann und dadurch besser Myosin an Aktin binden kann. Das heißt, du könntest auch sagen, auf kleinster Zellebene hilft Koffein dabei, besser der Muskel koordiniert und deswegen mehr Kraft freisetzen kann. Ja.
Okay, krass. Also im Prinzip, wie du sagst, eigentlich ist es dann selbsterklärend, wofür man es alles nutzen kann.
Ja.
Also ich habe gerade eben schon mal gesagt, wo ich es im Low-Intensity-Training nutze.
Ja.
Es macht auch Sinn, deshalb im Finale eines Rennens, wenn du eben genau diese hochintensiven Phasen hast, wo du verbesserte Kontraktion auf jeden Fall brauchst, weil du davon ausgehst, jetzt wird sehr viel Energie gebraucht, die Muskeln müssen perfekt funktionieren. Hilft es mit der Krampfanfälligkeit?
Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, vielleicht sogar das Gegenteil, wenn du zu viel zuführst, weil Koffein manchmal auch dehydrierend wirken kann. So, das könnte halt eine Kombination sein, die es dann schwieriger macht. Ich würde sagen, also ich würde jetzt keine Erklärung finden, ich müsste mal nachschauen. Aber wenn wir definieren, was Krämpfe halt sind, dann auch vielleicht so eine Art Fehlschaltung zwischen der neuronalen Ansteuerung zweier Muskelzellen so. Ich glaube, du würdest ja auf erster Ebene ansetzen, quasi von Gehirn zum Muskel und nicht unten auf der Ebene, wo Muskel oder wo Nerv an Muskel ansetzt. Das heißt, du würdest
da halt. Da gibt es ja auch bald was.
Ja. Ah ja, genau.
So ein Anti-Cramp-Shot. Kleiner Teaser, Anti-Cramp-Shot. Wurde schon fleißig getestet. Kommt dann im Mai raus für eure Wettkampfsaison. Ist auf jeden Fall ein geiles Produkt, was so ist irgendwie geil, aber auch bisschen eklig, aber auch irgendwie geil.
Wow, was eine Werbung.
Würde ich auch mal so am Schreibtisch, nehmen, wenn sich mein Hirn mal wieder falsch verschaltet.
Aber auch kurz, schöne Werbung. Ist geil, aber auch ein bisschen scheiße, aber auch ein bisschen geil.
Ja, und aber der Effekt, der ist auf jeden Fall geil, wenn man krampflos werden kann. Okay, also wir können kein Koffein dafür verwenden, um
Kämpfe vorzubeugen. Jetzt müssen wir nachschauen, aber ich gehe mal nicht davon aus.
Okay. Ja, das heißt, wir haben Finale eines Rennens, neuronale Anstellung, wir haben Ansteuerung, wir haben einmal die Verbesserung des Fettstoffwechsels.
Ja. Wir haben erhöhte Kalziumfreisetzung, was mehr Energie freisetzen kann und halt einfach diese erhöhte Rekrutierung erhöhte muskuläre Koordination für Maximalkraft.
Ja. Und dann hast du einfach auch noch ein höheres Wachheitsgefühl, was natürlich dann in einem Rennen oder einem Rennumfeld auch nochmal einen Unterschied machen kann. Klar. Wenn wir haben eben darüber gesprochen, du fährst am Limit eine Abfahrt runter, da macht es ja dann tatsächlich schon mal den Unterschied, ob du wach bist oder sehr wach oder einfach schon ein bisschen schummrig bist. Dann kann das halt auch nochmal einen großen Unterschied machen für alle Leute, die da draußen Gravel-Rennen fahren. Ich glaube, da ist es sicherlich auch nochmal, das wäre eine interessante Studie eigentlich mal zu schauen, ob da Koffein noch einmal wichtiger oder besser ist, weil du einfach viel mehr Eindrücke verarbeiten musst und eigentlich noch wacher sein musst als auf der Straße, weil du einfach viel mehr wechselnden Untergrund auch hast.
Ja, wir reden auch nicht mehr nur von Sturzvermeidung, sondern einfach auch von Linie sehen, Kurve sehen, Untergründe sehen, erkennen, Entscheidungen treffen. Wir haben ja, und ich wiederhole diesen Satz sehr gerne, weil ich in den letzten Wochen sehr häufig im Coaching genannt habe, was du, glaube ich, mal sagtest, wenn du schon am Limit fährst, triffst du häufiger die schlechten Entscheidungen. Das ist im Crit Racing, die letzten vier Runden, diese eine Kurven, die du halt fährst. So, wenn du da am Limit fährst, ist schon schwer. Oder, ganz ehrlich, aktuelles Beispiel, heißt Remco Evenepoel und lässt sich halt von dem kleinsten Loch der Welt im Asphalt irgendwie dann Lenker aus der Hand schlagen, weil du gerade in dem Moment auf andere Sachen agierst. Und so, wenn du dann eventuell da nochmal ein bisschen entweder kapazitäre Ressourcen freischalten kannst, durch halt mehr Forza Max und du bist halt nicht so am Limit oder halt durch Koffein, kann das natürlich auch immens helfen. Ja, klar.
Dabei haben wir extra für die schon das 150 Milligramm Koffein-Gel rausgebracht.
Ja, ist das so? Wollen die das haben?
Ja, also es ist es ist interessant, bei Koffein-Gels generell willst du ja auch so ein bisschen schauen, was für wie viel Milligramm du in den Dingern drin hast. Mhm. Weil du möchtest es ja entsprechend timen und du möchtest halt die Dosis entsprechend haben. Deswegen haben wir 75, 100, 150 und dann in den zwei verschiedenen Ratios, damit man so ein bisschen damit rumspielen kann. Ja. Weil du willst ja auch zum Beispiel nicht immer die volle Dosis haben, sondern einfach eine gewisse, ich sag mal, eine Koffeinflexibilität. Oder auch bei, das ist auch ein Punkt, den haben wir noch gar nicht hier reingebracht, aber einfach auch unterschiedliche Gewichte machen ja was aus. Also wenn du ein leichter Fahrer und leichte Fahrerin bist, man sagt 3 bis 6 Milligramm.
Ja, bitte nicht Gramm, das ist tödlich.
Milligramm. Ja. Das war jetzt kein Internet-Lag hier gerade. Pro Kilogramm Körpergewicht sind leistungsfördernd. Über 6 Milligramm hinaus gibt es keinen weiteren verbesserten Effekt. Genau. Das heißt, irgendwo in dieser Range solltet ihr euch dann aufhalten.
Ja.
Dementsprechend schaut einfach mal, was ihr für Koffein-Gels habt, wie viel Milligramm drin sind. Ja. Und dann könnt ihr das ganz gut timen. Vielleicht auch noch eine wichtige Frage so zu den Key Facts für die Anwendung. Wie lange hält es sich im Körper? Wie ist die Halbwertszeit von Koffein?
Komme ich sofort zu, dass, einen Satz noch kurz dazu zum letzten Punkt. Deine Aussage, die du halt gerade getätigt hattest, basiert auf der aus dem Review-Artikel von Spreed 2014. Und genau, du hast recht, 3 oder 6 Milligramm, könnte man sagen, ist leistungssteigernder als 3 gewesen. 3 und 6 ähnlich. Und 9 ist nicht mehr leistungssteigernd gewesen. Genau, nicht mehr besser. Es erhöht dann nur das Risiko, dass es dann irgendwann zu gastrointestinalen Problemen kommt, also du kriegst Durchfall, so auf Fachwort. Ja. Deswegen muss man es nicht unbedingt machen. Es kann sein, dass Athleten damit zurechtkommen, die sagen, so 9, kein Problem. Stimmt, das kann passieren, kann sein, aber der Effekt ist dann nicht mehr besser. So. Genau. Wie lange hält das Ganze? Die Wirkzeit von Koffein zu den ersten messbaren Effekten ist dann meistens ab einer halben Stunde, man sagt in der Regel 3/4 Stunde bis 60 Minuten. Da hast du die Entfaltung des Koffeins. Die Wirkzeit kann ich jetzt gar nicht so konkret sagen, weil es einfach entscheidend ist, wie schnell es abgebaut wird von deinem Körper. Wird für den Fettstoffwechsel erhaltenen Effekte wird schon wahrscheinlich ein, zwei Stunden dann irgendwie messbar sein. So hinten raus wahrscheinlich weniger Effekte. Und für diese Wachzustände, da muss man schon sagen, gibt es auch einen Gewöhnungseffekt. Beziehungsweise muss man sagen, werden halt Leute, die Koffein gewöhnter sind, das schneller abbauen. Die werden ähnliche Effekte haben. Können wir gleich mal kurz darauf eingehen. Aber die werden schneller abbauen. Und deswegen kann man diese Halbwertzeit des Koffeins nicht ganz so konkret bestimmen.
Okay. Haben wir noch weitere Punkte,
ja, wir können ja mal,
wir unterbringen sollten zum Thema Koffein.
Wir können ja mal ganz kurz nochmal erklären, also es gibt ja, ich habe ein bisschen studienmäßig was vorbereitet hier. Talanian and Spree 2016, die Effekte von Koffein sich angeschaut haben nach einer längeren Belastung, also wie viel Effekt hat das denn jetzt eigentlich? Und die haben 2 Stunden Radvorbelastung gehabt bei 15 RadfahrerInnen und haben dann ein Zeitfahren fahren lassen, was ungefähr 30 Minuten ging. Das war eine Distanz und ungefähr 30 Minuten, jetzt mal grob als Orientierung. Placebo-Gruppe, also ohne Koffein, brauchten die Athleten 28 Minuten 41 plus minus 38 Sekunden, also relativ homogene Gruppe auch, finde ich. 28 Minuten 41 Sekunden. Mit 100 Milligramm Koffein 27 Minuten 36, also knapp schon über eine Minute schneller. Und mit 200 Milligramm noch mal eine Minute schneller, 26:36. Also auf einem, was vorher 28 Minuten 40 war, war nachher 2 Minuten schneller auf eine halbe Stunde Zeit fahren. Bei 200 Milligramm Koffein. Fand ich schon sehr eindrucksvoll.
Krass, das ist ja richtig viel.
Das ist schon 2 Minuten, überleg mal. Ich meine, das ist ein simuliertes Zeitfahren. Also ich fahre auf der Rolle einen Distanztest. Ne? Also da ist keine Aerodynamik mit drin, bla bla bla. Dann muss er immer sagen, da willst du quasi mit höherer Geschwindigkeit der Widerstand auch exponentiell ansteigend. Also der Luftwiderstand wird größer. Ja. Nur weil du ein paar mehr Watt treten kannst, heißt es nicht, dass du gleichermaßen und schneller bist. Aber im simulierten Time Trial die Performance von 2 Minuten rauszuholen, ist ein Brett.
Interessanter wäre eigentlich zu wissen, was da an Watt rausgekommen ist, oder?
Ja, ich müsste mal anschauen, was ich finde.
Ist das irgendwo in den Rohdaten verfügbar oder sowas? Das wäre eigentlich.
Ja, jetzt, wenn du es mir vorher gesagt hättest, so, dann hätte ich es besser vorbereitet. Jetzt habe ich das jetzt mal so, nur so die Zeit hier hingelegt.
Nehme ich einfach mal so mit hier, Lukas.
Ich bereite es nach. Und vielleicht nochmal an der Stelle die Frage beantwortet, weil es auch mal so ein häufiges Thema ist. Gibt es in der Studie von De Sousa González, nee, Gonsalves, 2017, und zwar die große Frage, ich als Kaffee-Junkie. Ich als Kaffee-Junkie.
Muss ich auf Kaffee verzichten?
Muss damit ich den auf Effekt Kaffee von verzichten?
Habe? Ja. Ich weiß, was die Antwort ist. Nein.
Das ist die Antwort, genau. Und ich habe schon teilweise sportliche Leiter damals im Team gehabt, die gesagt haben, ganz stolz, wie sie wochenlang vor der Tour de France dann auf Koffein verzichtet haben, wie schlimm das war. Und dann dachte ich mir so, ja, das war ja gar nicht nötig, ne?
Habe ich gerade die Conclusion einer wissenschaftlichen Arbeit sehr gut zusammengefasst? Nein.
Ja, eigentlich schon. Ich kann jetzt noch ein bisschen rumdiskutieren und man kann sagen, 3 Gruppen ging es. Es ging Low-Koffein-Consumers, dann einmal moderat und high. Und es gibt eigentlich keinen Unterschied bei der gleichen Menge Koffein, die du zuführst. Und High-Koffein-Consumers waren, glaube ich, auch 5 Kaffee am Tag. Oh, das ist schon high auf jeden Fall. Und es gibt da keinen Unterschied zwischen der Koffein-Placebo- und Kontrollgruppe.
Okay, also, das wäre jetzt noch die nächste Frage gewesen, die ich gehabt hätte zu dem Thema, oder das wäre der nächste Punkt noch gewesen.
Ja.
Es gibt auch noch, das ist vielleicht auch noch interessant anzubringen, verschieden schnell wirkende Koffein ist erstmal Koffein, würde ich sagen, Koffeinquellen. Das ist vielleicht auch noch was, wenn man jetzt vom Timing her spricht, in einem Wettkampf oder sowas, dass man sich auch nochmal anschaut, welche Koffeinquellen wirken wie schnell. Das ist Kaffeeextrakt, Grünteeextrakt, woher du das Koffein sozusagen nimmst, wenn es in den Körper geht. Und da kann man halt auch nochmal mehr mit einem Slow-Releasenden arbeiten, vielleicht auch für ein Low-Intensity-Training mit einem schnell-releasenderen, mit einer schnell-releasenden Koffeinquelle für, wenn es jetzt gerade mal ins Finale geht und noch nicht mehr so viel Zeit hat.
Ich fand vorhin eigentlich eine schöne Vokabel, die du reingebracht hast. Koffeinflexibilität finde ich eigentlich voll passend. Einmal Menge in der Dosierbarkeit, aber auch einmal Zielstellung von Koffein. Also möchte ich jetzt den Fettstoffwechsel unterstützen, da muss ich jetzt kein so ein bisschen Fast Calf quasi haben. Oder
Fast Calf halt und Slow Calf.
Ja, irgendwie sowas.
Ist ja tatsächlich, Fast bei den Gels auch tatsächlich so.
Fast Cap ist, ganz kurz, Fast Cap, HTC 2012, Slow Cap 2017 bei Bahrain.
Das war die 17, oder?
Ich weiß es nicht mehr, aber.
Oder ist fast. 2 Stunden später, aber ja, Fast Cap, Slow Cap. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber Cherry Gel und Matcha Gel sind Fast Cap. Also Matcha ist, glaube ich, ein bisschen slow.
Müsste slow sein, glaube ich, wenn es auf Basis, genau, es ist slow-caffiger, auch auf Basis ja von Matcha und Grüntee-Extrakt dann, ja.
Besser für einen Schreibtisch, hält dann auch ein bisschen länger.
Lecker, lecker.
Ja, mir fallen eigentlich keine weiteren dummen Fragen ein.
Hast
du noch was mitgebracht?
Ich habe auch keine weiteren größeren Hinweise, vielleicht der einzige Unterschied nochmal. Ja, man kann noch mal ein bisschen nachschauen online, wenn ihr wollt, was die einzelnen Koffeinquellen anbetrifft. Also, ne, was hat so ein Espresso, was hat ein Kaffee, was hat Koffein als Extrakt, was hat so ein Gel an Mengen? Und vielleicht als Fallbeispiel nochmal, wir haben ja vorhin gesagt, über so 3 bis 6 Milligramm pro Kilo Körpergewicht Koffein. Wie sieht das eigentlich aus? Wir haben mal eine Beispielrechnung einer unserer Trainer, unserer Trainerin, die das vorbereitet hatten für eine Präsentation. Wir haben einmal Tom. Tom ist 70 Kilo schwer, ist hier aufgemalt und Tom möchte einen Crit fahren, ungefähr eine Stunde Renndauer und Tom möchte sich mit Koffein versorgen und wird dann 40 bis 60 Minuten vor Start einmal eine Menge von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht mindestens nehmen, was bei Tom heißt 210 Milligramm Koffein. Und das ist so ein doppelter Espresso, müsste das sein. Ich müsste gleich mal nochmal nachschauen. Aber so viel grob zur Menge. Das ist
sogar mehr als ein doppelter Espresso.
Das sind zwei Doppelte, ne? Das sind zwei Doppelte. Ich glaube, es sind ziemlich genau. Wenn man diese, wenn du es mit Koffein, glaube ich, machst, war es zwei Doppelte.
Gefährliches Halbwissen auf jeden Fall. Wir googeln es nochmal, beziehungsweise ihr googelt es. Aber das funktioniert ja, also das Beispiel funktioniert ja trotzdem. Er soll 210 Milligramm nehmen.
Ist, ja, genau, warte mal, nee, Moment, ich kann mal zwischengrätschen. Also ein doppelter Espresso, glaube ich, mit 200 Milligramm und wenn du aus einer Siebträger zwei Doppelte machst, bist du schon bei 400 Milligramm. Kommt natürlich auf die, ja, kommt auch auf die, jetzt kommt's, die Flüssigkeit, ist gar nicht so, warte, jetzt gehen wir mal Deep Talk, weil ich habe letztens noch mit jemandem darüber gesprochen. Es ist nochmal entscheidend, glaube ich, wie viel Flüssigkeit pro Koffein du dazu führst. Das heißt, ein Espresso und ein Americano ist ein Unterschied, weil das Transfermedium Wasser in dem Fall, glaube ich, dafür sorgen kann, dass Koffein dann schneller im Körper verteilt aufgenommen wird. Das heißt wiederum, ein Americano mit der gleichen Koffeinmenge kann schneller aufgenommen werden, jedenfalls als ein Espresso.
Das könnte tatsächlich Sinn machen, aus Gründen der Osmolarität.
Ja. Und ich glaube auch vor allem durch Osmolarität und der Verteilung und der, ich glaube, wie schnell das im Darm dann aufgenommen werden kann und verteilt werden kann, über die Flüssigkeitsmenge, die Gesamtflüssigkeitsmenge.
Das dann nochmal als praktischen Tipp hinterher, ja. Wenn ihr dann wollt, dass das Koffein schneller aufgenommen wird, auch wenn ihr Gels nehmt zum Beispiel, würde ich dann empfehlen, auch Flüssigkeit nachzuschieben, weil Gel hyperton ist, dementsprechend die Kohlenhydrate und auch alles andere, was in dem Gel drin ist, wird halt schneller aufgenommen, wenn man das schneller aus dem Magen in den Darm bekommt. Das muss man dann osmolarisch abpassen, dass man da die richtige Osmolarität hat. Also vielleicht nochmal so ein Tipp, wenn das Koffein richtig schnell wirken soll, auch was hinterher trinken.
Ja, genau.
Gleiche gilt für die Kohlenhydrate eigentlich.
Deswegen ist es immer ganz geil, wenn du es halt kombinierst, ein Gel und halt einfach was hinterher trinken, mein Gott. Und nicht nur ein kleines Espresso ohne Wasser kurz vorm Rennen. So, das wäre halt so die langsamste Form, könnte man sagen.
Dann keinen Helm aufziehen und nach dem Rennen noch aufs Solarium und dann bist du zurück in den 90ern.
Hast du Kohlenhydrate im Rennen genommen? Peinlich. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es damit auch abgerappt für diese Woche. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und gönnt euch euren Americano vom Fahren.
Viel Spaß mit In Flanders Field von irgendwas nach
Middelkerke nach
Middelkerke,
irgendwas in Belgien.
AKA Gent-Wevelgem. Wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.